Wir schließen jetzt das vergangene Rennwochenende ab, und zwar mit den Fahrernoten zum großen Preis von Sao Paulo in Brasilien. Da gehen wir jetzt alle 20 Fahrer, alle 10 Teams durch und schauen ganz genau, wer hat gut und wer hat schlecht, vor allem warum jeweils gut oder schlecht performt. In der Mitte gibt es ein kleines Quiz, wo Dave und ich uns jeweils eine Formel-1-Wissensfrage stellen. Da könnt ihr gerne mitraten. Leider nichts zu gewinnen, aber hoffentlich viel Unterhaltung in den kommenden, wahrscheinlich 60 Minuten werden es wieder werden. In dem Sinn, freut euch drauf und los geht's.
Auf geht's.
Ja, und wie ihr wisst, wir fangen an mit Alpine. Wir haben sogar mal einen Punkt jetzt hier.
Zwei sogar.
Fahren können, ja. Einmal im Sprint jeweils hat Gasly noch das letzte Pünktchen sich geschnappt und einmal im Rennen. Jeweils gerade noch so. Also Respekt davor. Und um jetzt Klartext zu schaffen, jetzt haben sie dadurch eben 22 Punkte. Es sind immer noch mit weitem Abstand letzte in der Konstrukteurswertung. Aber es, glaube ich, hat Gasly zumindest wieder mal Spaß gemacht. Also Gasly, Sprint-Quali 13., Sprint-8., Quali zum Rennen 9., Rennen 10., Franco Colapinto, Sprint-Quali 16., im Sprint dann ausgefallen, in der Quali zum Sonntag 18. und im Rennen dann 15. geworden. Dave, deine Noten.
Jo, kurz und bündig meine Noten. Pierre Gasly hat sich meiner Meinung nach eine 10 verdient für dieses sensationelle Wochenende in Brasilien. Franco Colapinto mit dem Rückenwind eines frischen Vertrages für die nächste Saison lief nicht gut bei ihm. Dafür gibt es 3 Punkte von mir. Fangen wir doch schnell bei Colapinto an, das ist schnell erzählt. Der Dreher im Sprint war unglücklich, kann passieren, sollte nicht passieren. Im Rennen hat er sich leider auch nicht so mit rumbekleckert. Platz 15 im Rennen klingt ganz okay, aber de facto hat er nur 2 hinter sich. Ja, das waren Stroll und Tsunoda. Wenn mich alles täuscht, Tsunoda hat er irgendwie 1000 Strafen kassiert und Stroll war auch wieder
unter Ferner
liefen. Ja, 1000, ich habe mitgezählt. Es waren genau 1000. Ja. Das war jetzt keine große Kunst und gerade wenn der Teamkollege zeigt, dass deutlich, deutlich mehr gegangen wäre, sieht das natürlich immer schlecht aus. Ich glaube, das war trotzdem wieder nur ein kleiner Ausreißer nach unten. Er kann es besser und er wird es auch besser machen in Zukunft. Aber auch letztes Jahr war Brasilien keine Reise wert für ihn. Irgendwie, es ist schon die Nähe eines Heimrennens, das macht viele nervös, gerade die Rookies, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Schade, 3 Punkte für Colapinto, wie gesagt. Bei Gasly die 10, ist vielleicht ein bisschen wohlwollend diesmal, aber er hat 2-mal gepunktet in dieser Gurke und auf einer Strecke, die durchaus Motorpower verlangt. Wir dürfen nicht vergessen, nach Mexiko ist Interlagos hier die zweithöchstgelegene Strecke, also die fordert Motoren durchaus, auch der lange Vollgasanteil dann hinten raus aus der letzten Kurve bis zum Senna ist durchaus lang, es geht bergauf, also man braucht schon ein bisschen Saft. Den hat der Alpine-Renault-Motor bekanntermaßen nicht wirklich. Umso schöner, dass es irgendwie durch Setup und durch Fahrkönnen kompensiert wurde. Und Gasly hat sich wirklich ein tolles Duell geliefert mit Isaac Hadja, viele Runden lang im Grand Prix. Ja. Das war wirklich sehr, sehr sehenswert. Der
gefühlt alle 2 Runden haben die gewechselt irgendwie so. Das ist irre
gewesen. Der französische Krieg, der innerfranzösische Krieg der beiden. Aber fair, ohne Kontakt oder ohne nennenswerten Kontakt auf jeden Fall. Sind beide auf der Strecke geblieben. Es war richtig schön anzuschauen, hat Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, Pierre Gasly hat gegrinst unter seinem Helm, dass er auch endlich mal wieder in Reichweite von Punkten mitkämpfen kann. Tolles Wochenende für ihn und verdient jetzt 10 Punkte, denke ich.
Ja, ich gebe Gasly auch 10 Punkte, habe da nichts mehr hinzuzufügen und Colapinto 4. Ich hätte ihm eigentlich auch noch 5 oder 6 geben können. Ich habe lange überlegt. Man darf nicht vergessen, im Rennen war er dann tatsächlich in einem quasi, selber war er nicht mehr ganz im DRS-Train drin, aber der DRS-Train hat sozusagen angefangen bei Hutcher tatsächlich. Dahinter dann Hülkenberg, Gasly, Albon, Ocon, Sainz, Alonso und dann halt dahinter nochmal mit knapp 2 Sekunden hinter Alonso, Franco Colapinto. Also es ist jetzt nicht so ganz schlimm gewesen, dieser Abstand, wie man ihn jetzt vielleicht hätte vermuten können, aber insgesamt war er dann doch eine ganze Ecke hinter Gasly, vor allem wenn man mal die Quali-Ergebnisse anschaut, explizit natürlich Quali zum Rennen, wo er dann 9 Positionen hinter Gasly dann sich nur qualifiziert hat und natürlich der Fehler im Sprintrennen, der kann natürlich passieren, wir erinnern uns, er ist da zusammen mit Hülkenberg ausgerutscht und Piastri vor allem natürlich auf dieser Mario Kart ähnlichen Falle, die Norris da absichtlich oder unabsichtlich gestellt hat. Na, wir erinnern uns, Norris ist da über den Körb gefahren, hat Wasser aufgewirbelt, dann war es da rutschiger und sowohl Piastri als auch Hülkenberg als auch Colapinto waren da überrascht und haben sich dann gedreht. Also da hat der gute Norris vielleicht auch ein bisschen Sonic Racing gespielt. Die sind ja eher der Sponsor für McLaren und haben da eine Kooperation. Da hat er sich vielleicht also,
wenn er das absichtlich gemacht hat, dann war es ein 1000 IQ-Move auf jeden Fall.
Ja, dann ist er tatsächlich mit Alonso auf einem Level. Also ja. Möchte man ihm gar nicht zutrauen, aber ich würde es nicht ausschließen. Aber dann schauen wir doch mal bei Sauber. Da ist nämlich der Hulk dabei und die haben jetzt 40 Punkte mehr als Alpine. Hülkenberg, Sprintquali 10. Sprint 15. Quali zum Rennen 10. Rennen 9. Gabriel Bortoleto, Sprintquali 14. Sprint 18. Ja, und dann Quali zum Rennen hat er dann nicht geschafft, weil er ja im Sprint auch ausgeschieden ist, gecrashed ist und dann im Rennen dann auch. Also das war alles andere als gut und viel ist da nicht schön zusammengelaufen, ausgerechnet bei seinem Debüt im Heim Grand Prix. Sehr, sehr schade für ihn.
Na. So ist es. Nico Hülkenberg gebe ich 8 Punkte für dieses Wochenende. Für den armen Gabi Bortoleto habe ich nur 2 Punkte übrig. Es ist so ein bisschen die Seuche dieses Jahr. Wir haben es gesehen bei Olli Behrmann in Silverstone, wir haben es bei Antonelli gesehen in Imola und Monza. Wann immer es da ein Heimrennen gibt für die Rookies und ich würde jetzt auch tatsächlich Colapinto mal dazu zählen. Als Argentinier ist er nicht so weit weg von Brasilien. So ein halbes Heimrennen auf jeden Fall. Irgendwie läuft es dann nicht. Ja, der Druck ist groß, die Aufregung der Medien Rummel scheinen so groß zu sein, dass die dann irgendwie vielleicht verkrampfen, sind anfälliger für Fehler oder kriegen da einfach nicht die letzten Prozente an Performance rausgequetscht. Schauen wir mal, ob alle dazulernen, ob es im nächsten Jahr dann besser läuft. Da bin ich überzeugt von. Gabriel Bortoleto wird froh sein, dass er dieses Wochenende unbeschadet überstanden hat, sage ich mal. Dieser Horrorcrash im Sprinter am Ende, der war ja wirklich, wirklich furchterregend.
Also,
ich habe es mittlerweile aus sehr, sehr vielen Perspektiven gesehen. Viele Fans haben dann von den Tribünen aus auch Videos auf Social Media geteilt. Also, Mama Mia, wirklich ein starkes Stück. Er kann wirklich heilfroh sein, dass er da gesund ausgestiegen ist, dass er am nächsten Tag wieder mitfahren konnte. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das mal vor Augen hält. Ja, vor 20, 30 Jahren wäre das alles noch komplett anders ausgegangen. Ja. Also, so groß und schwer diese Panzer sind, mit denen die Kollegen da rumfahren, die Sicherheit ist tatsächlich gegeben und oft wurde argumentiert damit, dass die Autos so lang, schwer sind, weil da viele Sicherheitsfeatures eingebaut sind. In solchen Vorfällen sind wir dann sehr froh drum, dass es dann all das gibt, was es da gibt. Trotzdem, schade, besseres Ergebnis wäre schön gewesen für ihn. Für den Unfall im Rennen kann Bortoleto weniger was. Da hatte auch Lance Stroll durchaus einen Teil mitzuspielen. Er hat ihm da sehr wenig Platz gelassen. Bortoleto wollte nach vorne, musste dann irgendwie halb auf den Curb anbremsen. Das geht natürlich nicht, hat dann das Auto verloren, ist dann leider unglücklich eingeschlagen, konnte nicht mehr weitermachen. Blöd gelaufen für ihn, sehr, sehr schade, aber nächstes Jahr wird's besser, Gabi. Bin ich überzeugt von. Nico Hülkenberg, hätte man mehr geben können. Ich hätte ihm auch sehr gerne mehr gegeben, aber wir bewerten ja das ganze Wochenende. Darf man nicht vergessen, nicht nur das Rennen. Fürs Rennen selber hätte der Hulk eine 9, vielleicht sogar eine 10 verdient. Das war eine Masterclass. Er ist einer von, ich glaube, 2 Piloten gewesen, die eine Einstoppstrategie dann wirklich erfolgreich über die Runden gebracht haben. Der andere war Liam Lawson, über den sprechen wir gleich. Das war wirklich sehr stark. Auch der 10. Platz in der Quali war super vom Hulk. Also in Q3 wieder richtig, richtig schön. Aber natürlich gibt's da das Manko im Sprint, dass er da auch auf diese Pfütze reingefallen ist, die der Norris da reingelegt hat. Er hatte Glück im Unglück, konnte noch weiterfahren, aber ich bin mir sicher, auch da wären Punkte drin gewesen. Also das Maximum hat er nicht rausgeholt und es war wahrscheinlich schwer abzuschätzen für ihn, aber Fehler ist Fehler. Kann ich nicht drüber hinwegsehen, leider. Tut mir leid, Hulk. Deswegen die 8 Punkte.
Ja, ich sehe es nochmal. Also ich gebe beiden einen Punkt mehr. 9 Punkte für Hülkenberg, 3 für Bortoleto. Bei Hülkenberg kann man natürlich argumentieren, ob er weniger verdient hätte. Ich gebe ihm die 9, weil er tatsächlich in allen Sessions eigentlich gezeigt hat, dass er das Maximum an dem Wochenende rausholen konnte aus dem Sauber. Wie gesagt, in beiden Qualifikationssessions 10. geworden, im Rennen dann 9. Und im Sprint wäre er garantiert auch wahrscheinlich dann um die Punkte gerade noch so mitgefahren. Also fand ich wirklich sehr, sehr stark. Bortoleto, wie gesagt, viel, viel Pech und auch Fehler eben gemacht. Das, denke ich mal, wird ihn aber sehr, sehr stark werden lassen nächstes Jahr in Brasilien. Und dementsprechend, glaube ich, da wird er super zurückkommen. Hoffentlich mit einem starken Audi, der dann vielleicht am Podium mitfahren kann. Mal schauen, sehen wir dann. Schauen wir zu Haas. Die sind 8 Punkte vor Sauber mit 70 Zählern in der Konstrukteursweltmeisterschaft unterwegs. Und ab hier wird es wirklich sehr, sehr knapp. Davor ist noch Aston Martin mit 72, dann Racing Bulls mit 82. Da geht noch einiges. Da ist der Kuchen noch nicht gegessen. Esteban Ocon 19. in der Sprintquali, 11. im Sprint, 17. in der Quali zum Rennen, 12. im Rennen. Und Oli Bearman, sein Wookie-Kollege, 15. in der Sprintquali, 12. im Sprint, 8. in der Quali zum Rennen, 6. im Rennen.
Ja, meine Punkte. Und das war echt schwer. Also die haben mir sehr, sehr schwer getan. Ich gebe Esteban Ocon für dieses Wochenende durchschnittliche 5 Punkte. Oli Bearman hätte ich sehr, sehr gerne mehr gegeben. Er kriegt in Anführungsstrichen nur 8 von mir. Und dann fangen wir doch gleich mal da an. Warum kriegt Oli Bearman nur 8? Er war doch sensationell unterwegs. Ja, war er. In der Qualifikation durchaus. Im Rennen ebenso. Also fantastisches Rennen auf jeden Fall vom Rookie einmal mehr. Aber auch da kommt wieder zum Tragen, dass wir das gesamte Wochenende mit einbeziehen in unsere Wertung. Und du hast es ja gerade vorgelesen, nur 15. im Sprintquali und nur 12. dann im Sprint selber. Hat dann noch eine Strafe sich eingefangen, hat sich dann mit Liam Lawson angelegt, war wieder in einen Unfall verwickelt, hat Strafpunkte auf sein Konto bekommen. Er liegt jetzt bei 9 Strafpunkten übrigens. Maximal 12 darf man haben, beziehungsweise wenn man 12 hat, wird man für ein Rennen gesperrt. Und die nächsten Strafpunkte verfallen für Oli Bearman erst im Mai 26. Also er muss lange, lange Zeit und viele Rennen jetzt sich wirklich zusammenreißen. Ja, ist ein bisschen schade. Er hat nämlich mal immer wieder diese Off-Momente und das tut mir sehr leid, weil die Highlights sind sehr grell und hell bei ihm, aber die Lowlights sind immer noch zu zahlreich. Es ist seine Rookie-Saison, man kann drüber hinwegsehen, aber ja, im Kontext seines Rennwochenendes muss ich es natürlich da mit einberechnen und tu das und muss ihn da leider ein bisschen abwerten auf 8 Punkte. Ist immer noch eine sehr gute Wertung auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall auch verdient. Esteban Ocon hingegen, der schwächelt nach wie vor, ja. Und Oli Bearman lässt den auch wirklich alt aussehen. Also Oli Bearman zeigt im Moment, was da im Haas drinsteckt. Und das ist zum Glück eine ganze Menge. Esteban Ocon kann es nicht rausholen. Vor allem im Qualifying nicht, ja. Im Rennen läuft es ja meistens besser. Du hast es ja vorgelesen, 19. im Sprint-Qualifying, 17. im Qualifying zum Grand Prix. Das ist einfach mau, während gleichzeitig der Teamkollege im Q3 sich auf 8 qualifiziert. Und mit der Erfahrung von Ocon hatte ich schon mehr erwartet. Auch er ist einer von denen, die das Team gewechselt haben. Das bringt natürlich allerlei Schwierigkeiten mit sich. Wir sehen es teilweise bei Hülkenberg, bei Lewis Hamilton, bei Carlos Sainz und allen anderen. Die Schwankungen sind da, es funktioniert nicht alles immer. Trotzdem, dass man sich vom Rookie dann so abkochen lässt und ich glaube, davon kann man jetzt mittlerweile reden.
Das ist nicht das erste Mal, ne?
Das sieht nicht gut aus, ganz genau. Und ich würde sogar behaupten, Oli Bearman ist der Rookie, der seinen erfahrenen Teamkollegen am ehesten im Griff hat, oder?
Würde ich tatsächlich auch so sehen. Und Ocon, denke ich, steht nicht zur Debatte. Dafür hat er einfach zu viel Erfahrung und ist wahrscheinlich noch zu wertvoll, auch was die Setup-Arbeit angeht und so alles, was sonst noch mit dieser Erfahrung kommt. Aber das kann ihm nicht gefallen. Ja? Also ich gebe Ocon deswegen auch zwar einen Punkt mehr als du, aber insgesamt auch nur 6 Punkte ausschlaggebend hier, die dann doch okayen Resultate dann in den beiden Rennen, ja, 11. und 12. Sprint 11., Rennen 12. Die Qualis waren aber wirklich nicht gut und Bearman, dem gebe ich tatsächlich 9. Klar kann man sagen, Sprint-Quali war nicht gut, aber Quali zum Rennen 8., Rennen 6., was willst du da mehr machen, ne? Also du sitzt in einem Haas und dann machst du sowas und vor allem viele, viele schöne Überholmanöver, furchtlos, richtiger Racer, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, natürlich macht der noch Fehler. Aber im Wookiee-Kontext gebe ich ihm gerne 9, weil, das wird ihn irgendwann heimsuchen, ne? Diese ganzen Strafpunkte, die er jetzt sammelt, aber insgesamt so leichte Verstappen-Vibes, ja? Natürlich nicht ganz,
ein Diamant, den man noch schleifen muss auf jeden Fall.
Genau, ne? Genau. Ja, schleifen mussten die beiden Aston Martin-Piloten ihre Autos um die Strecke, ja, um da mal einen Übergang zu machen. Wie gesagt, 2 Punkte ist Aston Martin noch vor Haas, aber wird schwierig, ne? Mit der Leistung, die sie momentan den Tag legen. Denn im Rennen sind beide nicht in die Punkte gekommen und wenigstens dann im Sprint Qualifying Alonso, Ergebnisse. Sprint Qualifying Alonso 5., Sprint 6., das sah erstmal recht vielversprechend aus. Quali zum Rennen 11., Rennen 14., da war dann schon wieder der Glanz vergangen und Lance Stroll, der war gar nicht so weit weg, aber dann doch immer ein bisschen dahinter. Sprint Quali 7., Sprint 9., Quali zum Rennen 14. und Rennen 16. Ja, das war mal wieder so ein Wochenende, wo Stroll gezeigt hat, naja, eigentlich bin ich gar nicht so weit weg vom Alonso, wenn ich mal wirklich alles zusammenkriege. Genutzt hat es ihm aber dann in Punkteform zumindest nichts.
Ah, gar nicht so weit weg heißt bei mir trotzdem noch mindestens eine Klasse drunter tatsächlich. So habe ich es jedenfalls gesehen. Alonso kriegt von mir 7 Punkte für dieses Wochenende. Lance Stroll nur 5 in Anführungsstrichen. Durchschnittliches Wochenende für den Kanadier. Er hat immerhin keinen groben Unfug gebaut. Leider war er nicht ganz unschuldig daran, dass der gute Bortoleto da sein Heimrennen nicht beenden konnte. Ja, war jetzt kein großer unfairer Move oder so. Es war halt wenig Platz. Die Startrunde ist nun mal, da geht's eng zu. Schade auf jeden Fall. War ein normaler Rennzwischenfall, würde ich auf jeden Fall sagen. Also keine böse Absicht oder so. Trotzdem, Stroll ist da irgendwie oft mittendrin. Er wurde ja dann später auch umgedreht von Tsunoda, meine ich.
Genau.
Also, naja, wo Lance Stroll fährt, da ist Unheil auf jeden Fall nicht weit. Das kann man schon so sagen.
Ja. Wobei, da konnte er nichts dafür. Das war schon so ein Torpedo-Move von Tsunoda.
Ja,
so.
Ja, natürlich. Aber er ist halt irgendwie oft drin. Na, das fällt schon auf. Trotzdem, ja, lief ganz gut im Sprint. Du hast es schon gesagt, da war er wirklich nicht weit weg von Alonso. Alles gut. Er hat trotzdem keine Punkte geholt. Yep. Ist knapp an den Punkten vorbeigeschlittert. Im Rennen im Grand Prix haben dann beide Aston Martins leider gelitten unter einer falschen Strategie. Sie waren die einzigen zwei, die den harten Reifen vom Start weg aufgezogen haben und ihn dann nicht während der Safety-Car-Phase oder Virtual Safety-Car-Phase da getauscht haben. Sie haben es durchgezogen, sie haben einen Stint auf dem harten Reifen zurückgelegt und der hat nichts getaugt, der Reifen. Das haben sie irgendwie nicht gemerkt, nicht rechtzeitig gemerkt. Deswegen haben sie eine ganze Menge Zeit verloren, steckten dann auch im Verkehr und dann konnten sie leider nichts mehr machen. Auch da war aber trotzdem Alonso natürlich eine Ecke besser als Lance Stroll. Ja, so ist es halt. War schade, denn zwischenzeitlich sah es da wieder sehr, sehr gut aus für Aston Martin. Ich meine, Alonso hat auch mal in der Qualifying-Session, ich glaube im Sprint-Quali 2, sogar die Bestzeit gesetzt. Ja,
also zwischendrin mal, war er wirklich gut.
Ja, sah echt gut aus. Die anderen haben wir einfach wieder vom Sprint bis zum Qualifying, bis zum Rennen hin dann deutlich größere Sprünge gemacht als Aston Martin. Da ging es gefühlt irgendwie nach hinten. Das, unterstreichen dann auch die Quali-Positionen, wobei Alonso da mit Startplatz 11 noch ganz okay war, in der Nähe der Punkte immerhin. Ja, schade. Also mangelnde Umsetzung des Rennens wieder, die sie da Punkte gekostet hat. Trotzdem Alonso ein Hauch besser als Stroll. Alonso 7, Stroll 5, du siehst es fast genauso.
Ja, ich gebe Alonso auch 7 und Stroll 6. Da sehe ich ihn ein bisschen näher dran, aber wie gesagt, trotzdem noch ein Punkt dazwischen auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal, was die letzten drei Rennen noch bringen. Also die werden auch froh sein, wenn dann das neue Auto fertig ist nächste Saison. Vor allem Alonso, der kann ja dann sicherlich dann auch um Siege mitfahren, wenn das Auto das hergibt. Da habe ich keine Zweifel. Die Racing Bulls, die werden sich auch gefreut haben mit ihren 82 Punkten nach diesem Wochenende. Erstmal 10 Punkte vor Aston Martin, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und wenn wir nach vorne schauen, 111 Williams vor ihnen. Naja, das ist theoretisch noch machbar, aber realistisch, naja, wahrscheinlich eher nicht. Nichtsdestotrotz waren sie teilweise auch schneller als die großen Red Bulls, weil die eben so schwach waren. Aber man selber war auch relativ flott unterwegs. Liam Lawson aber erstmal nicht. Sprint-Quali 17. Sprint 16. war erstmal nicht so toll. Dann aber Quali zum Rennen 7. und Rennen auch 7. Das war sehr schön. Und Isaac Hatcher, wird er eigentlich ausgesprochen als Franzose. Das habe ich auch letztens gesehen, stimmt, wie er es selber gesagt hat. Ja, also Sprint-Quali 9. Sprint 10. Quali 5. Rennen 8. war natürlich auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung vom jungen Franzosen.
Absolut, absolut. Entsprechend laut meine Punkte. Liam Lawson kriegt gute 7 Punkte. Hadjar gebe ich sehr gute 8 Punkte. Im Prinzip waren sie über weite Strecken gleich auf, bis eben Sprint-Quali und Sprint. Ja, da hat Liam Lawson noch ein bisschen Federn gelassen. Wie gesagt, hat sich da mit Olli Bearman angelegt. Die waren sich da nicht so ganz einig. Techtelmechtel. Schade, das hat Zeit und Punkte wahrscheinlich nicht gekostet. Dazu war Liam Lawson ein bisschen zu langsam im Sprint. Aber er hat sich sehr gut gefangen, tollen Grand Prix abgeliefert. Wie gesagt, Einstoppstrategie. Er hat den längsten Stint auf Mediums gefahren, glaube ich, ne? Insgesamt, ja. Ich glaube, 53 Runden insgesamt auf den Mediums. Das war sagenhaft und konnte sich dann hinten raus verteidigen, ja, gegen Hülkenberg, gegen seinen Teamkollegen Hadja, mit dem er dann in der letzten Runde noch eine Berührung hatte, aber da hat der Hadja dann auch gesagt, ich hätte dieses Manöver lieber nicht starten sollen. Wenn das nämlich schief geht und beide ausfallen, dann lacht sich Hülkenberg tot und dann sieht es nämlich in der Konstrukteurswertung ganz anders aus. Also war schon ein bisschen unnötiges Risiko von Hadja, aber ist nochmal gut gegangen auf jeden Fall. Also, tolles Rennen von Liam Lawson, da hat er auf jeden Fall besser gepunktet, aber overall das Rennwochenende insgesamt hat Isaac Hadja deutlich besser gestaltet, war immer irgendwie in Punktenähe zumindest, ja, auch im Sprint schon gar nicht weit weg und im Rennen hat er die dann geholt. Tolles Quali-Ergebnis auch, ja, Startplatz 5, einmal mehr, sensationell. Richtig, richtig stark auf jeden Fall. Er ist wieder gut in Form, er ist wieder dabei und so kann es weitergehen.
Für mich auf jeden Fall einer der stärksten Rookies seit langer Zeit und ich gebe Liam Lawson 7 Punkte und Hadja auch die angesprochenen 8. Also ja, da hätte man vielleicht auch die 9 auspacken können, aus meiner Sicht. Hätte ich auch verstehen können. Ja, aber wie gesagt, Lawson ist ja vor ihm dann auch ins Ziel gekommen im Rennen. Also da muss man die Küche auch im Dorf lassen. Aber damit sind wir jetzt bei der Halbzeit angekommen, lieber Dave. Und es ist Zeit für eine neue Runde. Und ja, da stellen wir uns jetzt jeweils eine Formel-1-Wissensfrage. Nach 20 Rennen... Nö, das stimmt doch gar nicht mehr.
Ja, 20 Mal haben wir es gespielt bisher.
Stimmt. Jetzt
heute ist das 21. Mal.
Genau, und dann sind ja noch 3 danach. Grand Prix. Genau, das stimmt, ja. Es steht so auf jeden Fall 11-10 für Dave. Ich kann heute ausgleichen oder Dave mir davonziehen oder es bleibt gleich mit jeweils einem Punkt mehr oder es bleibt genau gleich, je nachdem, ob wir eben die Antworten wissen oder nicht. Die Frage, die wird sich jetzt gleich beantworten. Und ich würde sagen, Dave, stell du mir doch als erstes mal die Frage.
Ja. Mal schauen, ob du mir meine Frage beantworten kannst. Unser Freund Lando Norris hat ein Kunststück vollbracht an diesem Wochenende. Er ist nämlich der erste McLaren-Pilot seit langer, langer Zeit, der in Brasilien gewonnen hat. Ganz einfache Frage. Ich wüsste von dir einfach gerne, wer zuletzt in einem McLaren in Brasilien gewonnen hat, beziehungsweise in Interlagos in Sao Paulo und wann das natürlich war. Also, welcher McLaren-Pilot hat zuletzt in Interlagos
gewonnen? Das haben die bestimmt gesagt, ich habe es aber nicht mitbekommen.
Weiß ich nicht. Es gibt eine gewisse schöne abrundenden Zufall, der sich an diesem Wochenende auch ereignet hat, der mit meiner Frage zu tun hat. Aber nicht in der Formel 1, in einer anderen Rennkategorie, so viel kann ich sagen. Das hat jetzt nicht geholfen.
In der WEC oder wie?
Maybe.
Das hat so, jetzt fällt mir aber der Name des Fahrers nicht ein. Das ist jetzt richtig peinlich. Nee, warte
vielleicht
mal.
Vielleicht noch ein Hinweis.
Was? Jensen Button?
Es war Jensen Button.
Ja, muss ja sein.
Ohne lange Umschweife.
Geht ja gar nicht anders, ja. Also,
sehr gut.
Ja,
Gut.
Ja, doch, 2012. Das habe ich tatsächlich, ja, okay. Ja, boah, das war meine Recovery, die hätte ich mir selber jetzt nicht zugetraut. Gott, ich bin jetzt echt nervös gewesen.
Wenn ich dir verraten hätte, dass der besagte Pilot an diesem Wochenende offiziell seinen Rennhelm an den Nagel hängt und seine professionelle Karriere beendet, hätte es wahrscheinlich geklingelt.
Also ich habe sofort gewusst, dass es darauf hinauslief, aber ich habe jetzt irgendwie erstmal so, wer war denn das nochmal? Ja,
prima. Ein Punkt für dich. Jensen Button ist genau die richtige Antwort. Hättet ihr das denn auch gewusst? Das ist die große Frage. Sagt es uns ja gerne in den Kommentaren, wie ihr das immer fleißig macht. Und wenn ihr schon da seid und wenn ihr mir zuhört, denkt vielleicht über eine Kanalmitgliedschaft nach, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Auch das hilft uns. Wir verweisen dieser Tage aktuell auch auf unsere Partnerlinks, die ihr in der Beschreibung findet. Amazon und Thomann sind unsere Partner. Wir kriegen eine kleine Provision, wenn ihr was bei denen bestellt. Für euch entstehen da keinerlei Mehrkosten, keinerlei Aufwand. Ihr müsst einfach nur auf den Link klicken, ganz normal bestellen, was ihr bestellt. Und zu uns fließen dann ein paar Cent. Die fließen direkt in den Kanal, somit direkt wieder zurück zu euch. Ganz viel Amore geht raus. Vielen Dank.
So, und jetzt muss Dave sehr viel Aufwand betreiben. So. Oder auch nicht. Ich habe eine schöne Brasilien-Frage für dich.
Er steht 11-11. Also ich
steht
muss
11
jetzt
zu 11. Und es ist der 11.11. Also es ist Karnevalsaison. Ich habe leider keinen Krapfen dabei hier in unserer Region. Stimmt. Die heißen ja woanders teilweise Pfannkuchen oder Berliner. Ja, diese fluffigen, süßen Brötchen mit Hefemarkfüllung bei den meisten. Oder wenn man Streiche spielt, dann mit Senf. Ja? Schreibt es in die Kommentare, wie das bei euch heißt. Ja? Bei uns heißt es Krapfen.
Gott, beim Bäcker ist jetzt wieder von jetzt bis Februar die halbe Theke mit Krapfen belegt.
Ich liebe das Zeug. Ich esse aber nicht viel, weil ich schnell Pickel von Süßkram bekomme. Sonst würde ich mir da so ein ganzes Blech reinhauen, wie so Kirby.
Sehr schön. Unnützes Wissen.
Unnützes Wissen, ja. Das niemandem was bringt. Aber jetzt wird dein Formel-1-Wissen abgefragt. Ich habe für dich eine Handvoll Formel-1-Fahrer aus Brasilien. Und deine Aufgabe wird jetzt sein, sie sozusagen nach Rennsiegen zu ordnen. Und zwar sind das die brasilianischen Formel-1-Fahrer, die mal Rennen gewonnen haben. Namentlich Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, Nelson Piquet, Carlos Pace und Ayrton Senna natürlich, der darf nicht fehlen. Und du darfst die jetzt in die Reihenfolge bringen. Ich erlaube dir einen Fehler. Du darfst gerne auch dir ein bisschen Zeit nehmen. Ich denke, das ist halbwegs machbar vielleicht.
Wow. Nicht schlecht, damit habe ich nicht gerechnet. Schauen wir mal. Also Senna steht auf jeden Fall oben.
Wenn du Namen brauchst nochmal, wenn ich sie sagen soll, dann sagst du Bescheid. Ne?
Ja, schauen wir mal.
Vielleicht also wir fangen an mit den meisten Siegen. Also Senna ist schon richtig.
Senna hat über 40, 42, 43, sowas.
41.
41, ja. Na, siehst du mal, knapp. Tja, jetzt ist halt die Frage, wer folgt auf 2, was Massa oder Barrichello, würde ich tippen, aber wer? Uff, ich glaube Barrichello. Nee, Quatsch, kann nicht sein. Nee, es muss Felipe Massa sein. Der muss die zweitmeisten Siege haben. Ja, dann vielleicht.
Ja, überleg noch mal in Ruhe. Ich,
überleg nochmal in Ruhe. Naja, es ist.
Ich sag nochmal, ne?
Du wüsste, wie viele er hat. Ja, für die Piquet gibt es da auch noch, stimmt.
Für die Pagli und Piquet haben wir auch noch, ne?
Moment, ja, eben. Und Parche hast du gesagt, ne?
Parche ist auch noch dabei, genau.
Das sind da aber 6, das sind noch nicht 5.
Ja, Handvoll 5, 6.
Ah, so. Ja, gut, Piquet hat natürlich auch eine ganze Menge gerissen. Der war ja immerhin dreimal Weltmeister. Aber das ging früher auch mit weniger Siegen. Da habe ich auch weniger Rennen. Ja, ist gar nicht so einfach tatsächlich. Aber nee, dann muss Piquet tatsächlich auf Nummer 2 liegen. Dahinter Massa, dahinter Barrichello, dahinter Fittipaldi und dahinter Pace. Fertig.
So, das machst du jetzt nochmal langsam, dass ich das hier einordnen kann. Was hast du gesagt? Also du sagst auf Senna, Platz 1 Senna, ja? Ja. Ja.
Piquet, Massa, okay. Barrichello,
das ist schon falsch.
Und Pace. Verflucht.
Also bis Piquet war es richtig und wie gesagt, du darfst einen Fehler machen, also darfst dich jetzt korrigieren.
Ja, na, dann ist vielleicht doch erst Barrichello und dann Massa.
Auch das ist falsch?
Okay. Dann habe ich versagt, verflucht.
Und ich doppelcheck jetzt, dass ich hier selber keinen Fehler gemacht habe.
Doppelcheck mal.
Ja, denn wo haben wir denn den lieben Emerson Fittipaldi? Der hat tatsächlich 14, das habe ich nicht falsch aufgeschrieben. Wow. Dann kommen mit beide 11 Siege, Barrichello und Massa, und Carlos Pace hat einen. Also Platz 1 Senna mit 41, Platz 2 Nelson Piquet mit 23, Platz 3 Emerson Fittipaldi mit 14, dann Platz 4 teilen sich im Grunde Barrichello und Massa, und dann muss es ja Platz 6 sein, weil die beiden haben zusammen Platz 4, das ist dann Carlos Pace. Also,
schön, dann habe ich Fittipaldi mal unterschätzt.
Ja, genau. Tatsächlich, ja. Aber ist ja schön, wenn man ein bisschen was lernt, denn ich habe selber auch nicht gewusst. Mir ist die Frage bloß ins Auge gestochen, wie ich was Schönes gesucht habe. Und ich selber hätte es, wie gesagt, auch nicht gewusst. Also habe ich jetzt genauso viel gelernt wie Dave. Mit dem Unterschied, dass es Dave leider einen Punkt gekostet hat.
Tja, jetzt haben wir einen Gleichstand von 11 zu 11. Damit geht es jetzt in die letzten 3 Rennen. Das wird spannend, mein Lieber. Ich freue mich. Uns hat es wieder Spaß gemacht. Sagt uns sehr gerne, ob ihr es richtig gewusst hättet, richtig beantwortet hättet. Das war eine Runde.
Ja, und nicht vergessen, es lohnt sich allein deswegen schon ein Abo zu dazulassen, denn wir werden irgendwann nach der Saison unsere ganz große im Kreis Fragen-Runde machen, wo wir
ist das so?
In Game Show, wir haben ja die letzten beiden Saisons haben wir es gemacht. Also ich würde sagen, das machen wir dieses Mal auch wieder. Mit einem Moderator tatsächlich. Und da werden Dave und ich das auf Game Show-Länge machen und uns da gegenseitig die Fragen um die Ohren hauen. Plus die schwierigste Kategorie wird dann von unserem lieben Ben, dem Moderator, reingehen. auch getragen und das waren immer richtig brutale Fragen. Also ich habe keine Ahnung, wo der die immer herzaubert, aber der weiß, was er tut. Also insofern freut euch da drauf. Und dann freuen wir uns jetzt mal zusammen über die zweite Hälfte der Sendung, denn wir haben ja noch 5 Teams, die wir bewerten müssen und wir fangen an mit Williams. Jetzt habe ich auch meinen Skip wieder gefunden. 111 Punkte haben die weiterhin, also seit einer ganzen Weile tatsächlich schon. Bleibt das jetzt gerade so? Alex Albon, Sprint-Quali 12. Sprint 17. Quali 12. zum Rennen und Rennen 11. Also knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Carlos Sainz, Sprint-Quali 20. Sprint 14. Quali 15. Und im Rennen selber dann 13. Tja.
Und jetzt drehen Sainz, wir um. Du darfst deine Noten zuerst sagen, ne?
Richtig, ja. Sainz ist ja am Anfang auch ein bisschen kollidiert mit Hamilton. Das hat sicherlich geholfen. Trotzdem das ganze Wochenende eigentlich mehr oder weniger mit bisschen Ausnahmen hinter Albon geblieben. Ich gebe Albon 6 von 10 und Sainz 5 von 10. Es ist ein bisschen schwierig, Williams da richtig einzuschätzen. Also es sind ja beides tolle Fahrer. Ich würde jetzt mal sagen, viel, viel mehr wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Aber zumindest im Rennen waren sie ja beide in der Nähe der Punkte in diesem Dunstkreis drinnen. Und es war ja ein großer DRS-Train da. Also ja, hätte man wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen was reißen können. Die beiden waren ja auch ein bisschen auf unterschiedlichen Strategien unterwegs. Also bei Albon war es so, der ist auf gebrauchten Mediums bis Runde 35 gefahren, dann hat er einen Zwischensprint gemacht auf gebrauchten Softs 20 Runden und ist am Ende nochmal auf noch frischen Mediums rausgegangen. Und bei Carlos Sainz, der ist auf Softs gestartet auf 9, dann hat er nach 17 Runden auf 9 Mediums weitergemacht und in der Runde 38 wieder auf 9 Mediums gegangen. Mhm. War generell eine spannende Geschichte übrigens in Brasilien dieses Jahr. Jeder hat irgendwie eine andere Strategie gehabt. Das war richtig schön. Also manche haben ein Stop, manche haben 2, manche haben 3 sogar gemacht, wie zum Beispiel Tsunoda. Auch Hamilton, der hat ja beim dritten Mal ist er gar nicht mehr aus der Box gekommen, muss man ja fairerweise sagen, beziehungsweise noch ein bisschen gefahren, aber nicht viel. Ja, also war insofern auch ganz schön, aber ja, Williams, war kein schönes Rennen für die beiden. Und was hat denn Alex Albon zum Beispiel gesagt? Es war ein schönes Rennen für die Fans heute, aber nicht für uns leider. Das ist auch eine schöne Aussage. Und es war ein Rennen zum Vergessen, so hat er es genannt. Wir hatten eine gute Pace, hat er gesagt, wenn wir es zeigen konnten. Aber wir haben insgesamt das ganze Wochenende damit gekämpft, diese Pace eben rauszuholen. Haben zumindest mal am Sonntag ein bisschen Recovery betrieben. Ja, was ihn zumindest dann am Ende laut eigener Aussage die Punkte gekostet hat, war, dass man im ersten Stint zu lang draußen geblieben ist. Das war aus seiner Sicht der Fehler. Und dann haben sie sich eben davon nicht erholt. Es ist halt auch eine Entscheidung, die trifft man zusammen im Team. Also insgesamt sah es auch bei Carlos Sainz nicht viel besser aus. Wie gesagt, er hat sich da ja auch mit Hamilton an die Haare bekommen. Auch das war ein Racing-Incident. Er hat auch gesagt, er hat wie sagt man, considerable damage, also erheblichen Schaden davon getragen. Beträchtlichen Schaden, genau. Und sein Rennen war von da an unter keinem guten Stern. Trotzdem hat er gesagt, sind wir draußen geblieben, haben es geschafft, zumindest mal auf Punktejagd zu gehen für den Großteil des Rennens. Aber nach dem ersten langsamen Stop und eben zusammen mit den mit dem Schaden, dann war es eben, oder sollte es nicht mehr sein. Also ja, insgesamt schwieriges Wochenende für Williams. Wie gesagt, ich bleibe bei meinen 6 und bei meinen 5 Punkten. Ist vielleicht ein bisschen unfair, kann man argumentieren. Aber wie gesagt, also die Strategie, die haben sie sich ja selber auch ausgesucht, gemeinsam mit den Renningenieuren. Also 6 Punkte für Albon und 5 Punkte für Sainz, damit bleibe ich.
Das geht schon in Ordnung und die gleichen Wertungen vergebe ich tatsächlich auch. Albon 6, Sainz 5, auch von mir. Du hast viel gesagt, im Grunde genommen kann ich noch hinzufügen, das Beste an Williams an diesem Wochenende war die Lackierung.
Die war schön.
Nach wie vor sehr, sehr gelungen auf jeden Fall. Wir haben es ja schon in unserer Vorschau thematisiert mit Mineralölpartner Galf, mal wieder eine schöne retro-inspirierte Lackierung. Die sah echt gut aus, aber ansonsten gab es echt nicht viel zu holen für Williams. War jetzt aber auch nicht die beste Strecke für sie, muss man auch sagen. Ich erwarte in Vegas auf jeden Fall ein stärkeres Williams-Team. Mit ein bisschen mehr Fortune geht dann auch sicher eine Menge mehr. Carlos Sainz, das hast du, glaube ich, nicht erwähnt. Der hat sich ja nur als, dass er sich auf 20 qualifiziert hat für den Sprint, hast du sicher erwähnt. Aber warum das so war, gab es ein Kommunikationsproblem in der Box. Timing, schlechtes Timing. Sie haben ihn irgendwie zu spät rausgeschickt. Er konnte keine Zeit mehr setzen. Von da an war eigentlich da schon ein bisschen der Wurm drin bei Sainz. gab dann nicht mehr viel zu retten irgendwie. Und generell war die Pace nicht wirklich da. Umso bemerkenswerter, dass Alex Albon da wirklich nur um einen Platz die Punkte verpasst hat. Und er kam dann ja wirklich in diesem großen Zug an mit eben Lawson, Hadjar, Hülkenberg, Gasly. Dann war Albon da. Sainz war da am Ende. Wer war 12.? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig.
Ja, jetzt egal.
Auf jeden Fall kamen da viele, viele Piloten direkt hintereinander ins Ziel. Also Ocon, es war einigermaßen 12, ja, knapp.
Wer? Ocon war 12.
Ocon, sehr gut. Ja, also wie gesagt, hätte klappen können mit einem Pünktchen. Das wäre wäre auf jeden Fall schön gewesen für Williams. Aber eigentlich haben sie es nicht verdient. Das war wirklich ein schwaches Wochenende.
Ja, und dann sind wir jetzt schon bei Ferrari. Ja,
schwaches Wochenende, apropos.
Ja, guter Stichwort, ja. 362 Punkte haben die und sind jetzt ganz schön durchgereicht worden. Die waren ja eine Weile auf Platz 2. Da ist jetzt Mercedes in der Konstrukteurswertung mit jetzt 398, also fast 400 Punkten. Und die haben jetzt schon 32 Punkte Vorsprung auf Red Bull, die auf 3 sind. Also die hatten ja, kommen ja auch gleich noch dazu, ein richtig gutes Wochenende, vor allem von Antonelli. Aber eins nach dem anderen, Ferrari jetzt erstes Mal. Wir sprechen über Charles Leclerc, Sprint-Quali, 8. Sprint, 5. Quali zum Rennen, 3. Das sah vielversprechend aus und im Rennen dann rausgeboxt worden durch die Kettenreaktion, ausgelöst von Piastri und dann letztendlich Antonelli und Hamilton. Sprint-Quali 11. Sprint selber 7. Quali zum Rennen 13. und im Rennen dann ausgeschieden nach Schaden, den er sich selber eingebrockt hat und dann ging einfach nichts mehr zusammen. Na. Ich gebe Charles Leclerc 8 von 10 Punkten und ich gebe Hamilton 5 Punkte. Ja, also Ferrari, die sind auch so ein bisschen ein Team, die oftmals übers Wochenende erstmal reinfinden müssen. Hat man ja dann auch so ein bisschen gesehen. Ne? Sprintquali bei beiden eher so lala gewesen. 8. Leclerc, 11. Hamilton und dann im Sprint ging schon nach vorne. Da war die Pace ja auf jeden Fall da. Also auf eine Runde haben sie sich ein bisschen schwerer getan. Und bei Leclerc hat es ja dann für Q3 und Platz 3 gereicht. Das hat Hamilton nicht abbilden können. Deswegen auch die große Punktedifferenz. Sprint und Sprint-Quali war noch wesentlich knapper. Ja, deswegen der springende Punkt dann vor allem eben dann das Ausscheiden von beiden. Ich muss sagen, also Leclerc, der hat sich natürlich zu Recht geärgert. Ne? Der konnte überhaupt nichts dafür. Mhm. Man kann natürlich sagen, in dieser Situation, wo ganz innen eben Piastri sehr spät gebremst hat, dann daneben Antonelli war, zugemacht hat, dann praktisch den Schubser bekommen hat von Piastri und dann in Leclerc reingerasselt ist. Da kann Leclerc gar nichts machen, wenn Antonelli ein bisschen weiter draußen bleibt. Auch da kann es natürlich dann trotzdem noch passieren. Da wäre aber, glaube ich, hat Charles Leclerc schon recht, die Wahrscheinlichkeit zumindest größer gewesen, dass er im Rennen geblieben wäre. Mhm. Ich habe übrigens auch ein interessantes Video gesehen, das hast du, glaube ich, auch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist ein Trainer sozusagen, der
Driving Coach,
ja, der sozusagen die Linien und die Techniken sozusagen von Fahrern analysiert. Sehr, sehr spannend. Und der hat dann mal die Telemetrie sich angeschaut, wie Piastri da gebremst hat. Und Piastri hat sich da anscheinend auch nicht wirklich entscheiden können, weil wenn man sich mal anschaut, die Verzögerungswerte von Piastri, also die Bremswerte und die von Antonelli. Antonelli hat später sozusagen gebremst und wirklich hart. Und Piastri, der ist erstmal vom Gas gegangen, ja, um da aufzuschließen, ist dann irgendwie so ein bisschen, also nicht ganz so abrupt sozusagen, hat er gebremst und hat da anscheinend selber nicht so richtig gewusst, was er will. Also
unentschlossen einfach, ne?
Unentschlossen gewesen und da lügt die Telemetrie sicherlich nicht. Da kann man auf jeden Fall solche Rückschlüsse draus ziehen. Und das hieß auch, wenn er so eine Divebomb gemacht hätte wie ein Verstappen, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, ne? Weil dann wäre er schneller irgendwie am Kurveneingang gewesen als Antonelli. Dann hätte der auch ganz anders reagieren müssen, dann hätte er ihn wahrscheinlich auch anders gesehen. Man kann halt, es war halt weder Fisch noch Fleisch, ne? Also Piastri, finde ich, da hat schon die Hauptschuld. Antonelli kann man natürlich auch so ein bisschen in die Verantwortung nehmen, aber insgesamt sehe ich das schon eher bei Piastri. Kommen wir aber später auch nochmal dazu. Punkt ist, Charles Leclerc, in jedem Szenario hätte er da nichts machen können im Grunde. Ja, bitter. Trotzdem gebe ich ihm 8 Punkte, weil er es wirklich toll gemacht hat. Sonst Hamilton halt mit dem Fehler, mit dem Folgenschweren, muss er besser machen, vor allem, weil die Pace da ist. Ist als Hamilton-Fan tatsächlich ein bisschen traurig und frustrierend, das sich anzuschauen. Ich hoffe mal, dass er die letzten 3 Rennen jetzt auch alles zusammenkriegt, wie es eigentlich drauf hat. Und dann kann auch John Elkann, glaube ich, nichts mehr sagen.
Ja, um Gottes Willen, ja. Wenn ihr wissen wollt, was John Elkann gesagt hat, schaut euch gerne unsere letzte Folge an. Sebastian verlinkt euch die hier.
Ferrari-Präsident, genau.
Genau, da, der hat ein paar Sachen vom Stapel gelassen. Da waren auch wir nicht ganz so amused und unseren 20-minütigen Rant könnt ihr euch, wie gesagt, hier anschauen. Ja. Ja, meine Punkte sind identisch zu deinen. Einmal mehr sind wir uns einig. Charles Leclerc auch bei mir 8 Punkte. Lewis Hamilton kriegt 5. Ja, normalerweise bewerten wir dann immer schwierig, wenn Pilot früh ausscheidet, aber im Fall von Leclerc und im Fall eines Sprintwochenendes haben wir auf jeden Fall genug Beweismaterial zusammengesammelt, um eine 8 vertreten zu können, auf jeden Fall. Wie gesagt, Ferrari brauchte immer eine ganze Weile, um reinzukommen in so ein Wochenende.
Leider.
Deswegen waren die Sprintpositionen, also 5. und 7. dann Hamilton, eigentlich ganz gut. Ja? Alonso hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, der Leclerc hat ihn dann geknackt, Hamilton nicht mehr. War trotzdem ganz okay angesichts der wahrscheinlich noch suboptimalen Fahrzeugabstimmung zu dem Zeitpunkt. Leclerc hat sich dann aber immens gesteigert, hat den Ferrari dann auf 3 gestellt fürs große Rennen dann. Also die Hinweise sind auf jeden Fall da, dass er wirklich sehr, sehr gut unterwegs war. Eigentlich ging der Ferrari dann auch sehr, sehr gut, bis er dann eben nicht mehr ging. Komplett unverschuldet, wirklich großes Pech. Und ja, Hamilton war seines eigenen Unglückes Schmied in diesem Fall. Ich glaube, er war auch schon ein bisschen angefressen. Er ist natürlich im Q2 ausgeschieden zum Sprint schon. Das hat ihm sicher nicht gefallen. Im Q2 ausgeschieden zum Hauptrennen dann auch. Einmal 11., einmal 13. in der Quali. Das hat ihn sicher gewurmt. Das kann er mit Sicherheit besser. Es war, ich weiß nicht, wie knapp es war, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf tatsächlich. Aber auf jeden Fall hat es gereicht, dass er eben nicht ins Q3 einzieht. Da war er schon bedient und dann reiht sich der eine Fehler an den anderen und ich habe irgendwo gelesen, er hat da schon Aussagen getätigt von wegen, ist wieder so ein schwieriges Wochenende und das hat sich dann so als selbsterfüllende Prophezeiung dann auch bewahrheitet. Ja. Der Crash am Start mit Sainz, das kann passieren, das ist im Startgetümmel normal. Sein Auto war aber mutmaßlich schon ein bisschen beschädigt und das Ding dann ein paar Kilometer später mit Colapinto, dem er da hinten reinfährt, das darf auf keinen Fall passieren. Ja. Dass er da auch am Boxenfunk erstmal noch nicht ganz gerallt hat und nicht zugeben wollte, dass es eigentlich seine Schuld war. Schade. Ist eines 7-Fahren-Weltmeisters nicht unbedingt würdig, aber ich denke, da ist eine ganze Menge Frust mitgefahren. Er hat dann ja auch geklagt, dass das Auto unfahrbar ist jetzt mit den ganzen Schäden und er hat eine Strafe bekommen für dieses Ding mit Colapinto, hat die Strafe an der Box abgesessen, damit er sie nicht ins nächste Rennen mit rübernehmen muss und hat das Ding dann abgestellt. Ja, bittere Pille auf jeden Fall, das 3. punktelose Wochenende für Ferrari, abzüglich jetzt vielleicht der paar Punkte für den Sprint, aber Grand Prix-mäßig gab es nichts zu holen. Kannst du dir eigentlich nicht erlauben, ne? Wenn es Platz 2 werden soll in der Konstrukteurswertung. Und du hast schon gesagt, Mercedes ist jetzt durchaus richtig weit weg, also über 30 Punkte, 36
Punkte. Wird schwierig.
Das könnte schwierig werden, aber ich denke, Vegas ist eine Chance. Da würde ich mal nicht unbedingt damit rechnen, dass McLaren vorne wegfährt. Ich denke, das könnte sogar ein Ding zwischen Ferrari und Mercedes werden.
Eventuell.
Lass uns überraschen.
Die waren die letzten Jahre stark dort, ja. Dann springen wir zu Red Bull mit 366 Punkten, 4 Zähler vor Ferrari jetzt. Max Verstappen, Sprint Qualifying, 6. Sprint, 4. Quali, 16. zum Rennen, 3. im Rennen. Yuki Tsunoda, Sprint Quali, 18. Sprint, 13. Quali zum Rennen, 19. Rennen 17. Das war bitter und ich gebe Ferrari, sag ich schon. Ich gebe Verstappen. Ja, fangen beide mit Fair an, werden aber anders geschrieben. Also Verstappen kriegt von mir 10 von 10 tatsächlich. Und Tsunoda einen von 10, das ist, glaube ich, die größte Differenz hier ever. Begründe ich auch gerne. Verstappen, klar, Quali nur 16. Aber was muss denn passieren, dass ein Verstappen in der Quali einen 16. Platz macht? Dann musst du ein Setup haben, das wirklich überhaupt nichts mehr irgendwie bringt, ja. Hat ja Yuki Tsunoda ganz offensichtlich das ganze Wochenende da meisterhaft abgestimmt, ja. Und dann haben sie das mehr oder weniger gecopy-pasted auf dem Verstappen. Und dann ist der nur noch 16. geworden. Und jetzt schauen wir uns mal an, wann ein Max Verstappen ausgeschieden ist in Q1. Und ich glaube, irgendwo gehört oder gelesen zu haben, dass das tatsächlich noch nie der Fall war, außer eben, wenn er mechanische Defekte gehabt hat. Also aus eigener Kraft hat er es eigentlich immer geschafft. Und das ist für mich schon Beweis genug, dass das eigentlich am Auto komplett gelegen hat. Und deswegen auch die 10 von 10, weil er hat ja dann in jeder anderen Session gezeigt, dass halt wirklich deutlich mehr geht. Und wenn man mal überlegt, Sprint Qualifying 6. und Sprint 4. mit einem Setup, das da schon richtig schlecht war, Dann haben sie das Quali zum Rennen nochmal irgendwas versucht. Ist ja auch aller Ehren wert, dass man da nochmal was probiert. Haben halt total ins Klo gegriffen mit dem Copy-Paste von Yuki. Und dann aber halt im Rennen nochmal alles auf links gedreht, neuen Motor reingemacht und schon ist er wieder voll da. Ja, und ist der Verstappen, den alle kennen, für mich eine 10 von 10 Leistung. Bei Yuki Tsunoda ist es halt so, ich weiß nicht, entweder er hat ein ganz schlimmes Mechanikerteam um sich, ja, oder also er kriegt ja wirklich gar keinen Fuß mehr, ja, ins Cockpit sozusagen oder kommt auf keinen grünen Zweig. Es ist wirklich ganz schlimm mit anzusehen und es wird halt auch nicht besser. Und dieses Setup, ja, also ich wüsste wirklich mal gerne, also in einer Hinsicht wünsche ich ihm, dass er nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 ist, dass er befreit sagen kann, was da los war. Das würde mich echt mal interessieren, ja. Das möchte ich mal aus seinem Mund hören. Ganz schlimm, ich kann es mir echt nicht erklären, wie ein Fahrer, der wirklich sicherlich eigentlich einer der besten Fahrer im Grid ist, ja, aber auch ganz sicherlich nicht so katastrophal, wie er hier performt. Er war immer solide eigentlich bei den Racing Bulls. Er hat seine Fehler gemacht, aber auf eine Saison gesehen konntest du ihm wirklich nicht viel vorwerfen. Klar, es gibt bessere, aber so wie er jetzt da performt, das ist er auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Trotzdem kann ich ihm da nicht mehr geben, persönlich. 18., 19., 17., Sprint selber, 13., okay, aber das sind ja dann auch ein paar Leute ausgeschieden. Also es ist einfach nicht schön. Was gibst du denn?
Ah, hast du schon recht, das ist nicht schön. Ja, ich gebe, Achtung, kontroverse Meinung, Max Verstappen kriegt von mir nur 9 Punkte. Dafür kriegt Yuki Tsunoda 2, immerhin. Und die 2 Punkte für Tsunoda, die rechtfertigt nämlich tatsächlich so ein bisschen die Aufholjagd im Sprint. War ganz, ganz okay. Ja, klar, sind ein paar ausgeschieden. Ich glaube, es waren aber auch nur 2, ne? Piastri und Colapinto sind ausgefallen. Also ein paar Plätze hat er auch so gewonnen. Und ein bisschen mildernder Umstand für mich ist, dass Yuki Tsunoda dann natürlich auch oft so eine Art Versuchskaninchen spielen muss für Max Verstappen, ja, was das Setup angeht, richtig, was Reifen angeht und so weiter. Es ist ja auch so, dass Yuki Tsunoda dieses Setup nicht alleine erarbeitet und die werken da alle zusammen. Es ist ja immer ein Ingenieursteam, die haben Daten und all das, ja, und sie entscheiden sich aber, und das ist bei Red Bull einfach so, sehr oft auf Risiko. Das müssen sie auch machen, weil für Verstappen geht es theoretisch immer noch um die WM und die müssen wirklich alle Wege mal abklopfen. Deswegen ist es wahrscheinlich so, also jetzt einfach nur ein educated guess meinerseits, dass man durchaus konträre Wege geht beim Setup und da mal guckt, wie verhält sich das hier, wie verhält sich das da?
Vielleicht
und
stößt dann, ja, der Yuki auf Gold, so nach dem Motto, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich bin mir sicher, sie haben dann gesagt, so komm, das Setup vom Yuki, vielleicht kommt er damit nicht klar, versuch du das mal, Max, dann schaust du mal. Und ja, wenn Max Verstappen mit einem Auto nicht zurechtkommt, dann muss schon einiges wirklich schief gehen. Man munkelt, da war auch viel Problematik mit der Bodenfreiheit in Brasilien. Interlagos ist grundsätzlich schon eher eine der welligen Strecken. Da muss man das Auto dann ein bisschen höher abstimmen als sonst.
Ja, kurzer Einwurf geraten. Übrigens. Die haben dieses Jahr an einigen Stellen so Regenablauf-Rillen reingemacht. Ja. Die hat es letztes Jahr noch nicht gegeben. Die haben dazu geführt,
nicht überall zumindest, teilweise
genau,
schon.
An einigen Stellen zumindest waren sie neu und die haben dafür gesorgt, dass sich die Autos halt ein bisschen unruhiger verhalten und du musst dann halt auch die Bodenfreiheit sozusagen neu einstellen. Das war auch eine Herausforderung.
Auch große Stücke, die neu asphaltiert wurden dieses Jahr. Ich glaube von Kurve 12, die letzte Kurve bis irgendwie statt Zielgerade und so, die war neu. Ja, ist ja für alle gleich, ne? Am Ende des Tages und der Red Bull ist halt unheimlich schwer abzustimmen. Das habe ich heute auch irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber die Aussage war auf jeden Fall, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer das ist, diesen Red Bull abzustimmen. Also es ist halt sehr, sehr kompliziert natürlich alles, der Sport an sich und diese modernen Ground-Effect-Autos ganz besonders. Und wenn Verstappen mit einem Auto nicht klarkommt, muss da irgendwas faul sein. Trotzdem, und damit kriegen wir jetzt mal wieder die Kurve hier bitte zur Bewertung. Trotzdem gebe ich Max Verstappen nur 9 Punkte. A, ist er schon auch beteiligt daran zu entscheiden, welche Setup-Wege er geht und er trägt das Risiko mit, entsprechend auch die Konsequenzen. Und B, war seine absolut sensationelle Fahrt am Sonntag und da gibt es überhaupt nichts dran zu mäkeln. Ja, das war einmal mehr eine Verstappen-Masterclass mit allem, was dazugehört. Eins mit Sternchen dafür. Aber er hatte auch Glück, das darf man nicht vergessen. Der neue frische Motor hat sicher dazu beigetragen, dass er sich leichter getan hat. Max Verstappen hatte den höchsten Topspeed im ganzen Rennen. Mhm. Zeugt natürlich davon, dass der Motor ein bisschen weiter aufgedreht werden konnte. Auch da mehr Risiko, ja. Und zum anderen, das war der zweite Glücksfaktor, konnte er diesen harten Reifen, er ist auch auf dem harten Reifen losgefahren,
ja.
Den konnte er loswerden in der Safety-Car-Phase, ohne viel Zeit zu verlieren. Ja. Das waren so die zwei Faktoren, die diese Performance zumindest begünstigt haben. Mhm. Ja. Ansonsten, ohne die Strafe für Piastri, ohne diese Faktoren, bin ich mir sicher, wäre er nicht aufs Podium gefahren. 5., 6. Platz vielleicht, irgendwie sowas. Ohne den Ausfall von Hamilton natürlich auch, von Leclerc. Also die haben ihm das schon alle auch ein bisschen leichter gemacht. Trotzdem, tolle, tolle Leistung von Max und auch 9 Punkte sind ja sehr, sehr gut auf jeden Fall. Bin gespannt, wie jetzt die letzten Rennen angeht. Eigentlich liegt er sehr weit zurück in der Wertung, in der Fahrer-WM. Ja, er kann eigentlich auch wieder volles Risiko gehen. Nicht nur beim Setup, sondern jetzt auch auf der Strecke vielleicht wieder. Mal gucken, vielleicht macht er wieder ein paar Hail Marys irgendwie. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Ja, dann schauen wir bei Mercedes. 398 Punkte, wie gesagt, die werden die 400-Punkte-Marke wahrscheinlich knacken, schon in Las Vegas. George Russell ist 4. im Sprint-Qualifying, 3. im Sprint, 6. in der Quali zum Rennen, 4. im Rennen. Und Kimi Antonelli hat es besser gemacht in allen Sessions, von denen wir sprechen. 2. Sprint-Quali, Sprint-Quali, Rennen, alle auf Platz 2 abgeliefert. Und ja, nur von Norris kann man auch sagen, der hat alles auf Platz 1 beendet, aber auch zu dem kommen wir noch. Ich gebe Antonelli 10 und Russell 7. Ja, muss man sagen. Also unfassbares Wochenende von Andrea Kimi Antonelli. Kann man eigentlich gar nicht besser machen. Ich werde ihm auch dieses kontroverse Manöver da, wo Piastri beteiligt war, nicht negativ auslegen. Ich finde, das hat Piastri eingeleitet. Antonelli kann, aber muss sich da nicht anders verhalten. Unabhängig davon, ob es nicht schlauer gewesen wäre, wenn er sich anders verhalten hätte. Ich sehe da trotzdem keinen Fehler bei ihm.
Da werde ich dir gleich widersprechen.
Das kannst du auch gerne machen, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich gebe ihm 10 von 10 Punkten. Fand ich wirklich spektakulär. Und ich kann mir vorstellen, also das wird ihm auf der einen Seite sehr viel Selbstbewusstsein geben und auf der anderen Seite zeigt es auch den Kritikern. Und das muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen... Wie sagt man, Schadenfreude nicht unbedingt, aber es gefällt mir gerade ganz gut, die ihm halt immer unterstellt haben, ja, der wird ja overhyped, der kann ja gar nichts und die halt nicht sehen, dass er halt über diese Saison auch Probleme halt mit dem veränderten Mercedes dann auch zwischendrin hatte und so weiter und so fort. Und ich finde, er hat ja nie ein wirklich schlechtes Wochenende gehabt, finde ich jetzt zumindest, ja, also müssen wir mal schauen, ob wir ihm da mal weniger als 6 Punkte gegeben haben. Ich fand, der war immer zumindest mal solide. Die Fabelrennen, die waren dann schon eher rar gesät irgendwann Mitte der Saison. Aber er kommt jetzt immer besser in Schwung und ich kann mir vorstellen, dass er gerade in Las Vegas auch nochmal richtig gut aussehen kann. Nicht nur, weil der Mercedes dort gut laufen sollte, sondern weil es auch eine Strecke ist, wo ich glaube, dass er gut aussehen kann, ja, von der Charakteristik her. Bin sehr gespannt. George Russell wiederum, der hat es eigentlich wirklich gut gemacht und ich würde ihm auch gerne 8 Punkte vielleicht geben. Gebe ich aber dieses Mal nicht, denn er ist tatsächlich ja teilweise eine ganze Ecke weg gewesen von Antonelli und er konnte ihn auch ehrlich gesagt nie wirklich überflügeln. Also Antonelli hat ihn wirklich relativ deutlich im Griff gehabt, wenn auch nicht immer sehr, sehr mit großem Abstand oder so, aber es war so ein bisschen wie eben an so einem Wochenende, wo Norris Piastri im Griff hat, so richtig kommt er halt nicht ran und dann ist es halt so und fand ich wirklich stark, wie gesagt, von Antonelli. Deswegen Russell nur in Anführungsstrichen 7. Kann aber auch verstehen, wenn man dem ein bisschen mehr gibt vielleicht, aber das machst du ja schon.
Ja, schauen wir mal. Aber erst erzähle ich dir, wann wir Kimi Antonelli weniger als 6 Punkte gegeben haben. Das kam nämlich doch durchaus vor.
Ja,
in
sag's mir.
Imola hat er von mir 5 bekommen, von dir 6. In Monaco hat er von uns beiden 4 bekommen. Mhm. In Österreich hat er von mir sogar nur 3 bekommen, von dir 4. Da hat er nämlich Verstappen abgeschossen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ah, ja, okay, da war
das. Das war das. In Belgien hat er von uns beiden 4 bekommen. In Monza 5 von mir, 6 von dir. Aber das waren dann schon die schlechtesten. Ansonsten waren viele, viele gute Wochenenden dabei. 2x Doppel-10 in Kanada, 1x9 in Melbourne, 1x9 auch in Bahrain, glaube ich, war es. Also, es war Licht und Schatten dabei, wie das in der Rookie-Saison eben so ist. Mhm. Das passt schon. Er ist nicht overhyped. Er macht einfach eine Entwicklung durch als junger Pilot. Und die Entwicklung mündete jetzt in Brasilien eben in seiner besten Platzierung ever. So, und jetzt kommen wir zu meinen Punkten. Da sind wir uns tatsächlich nicht einig, mein Lieber. Ich gebe George Russell nämlich sehr gute 8 Punkte für dieses Wochenende in Brasilien. Und Kimi Antonelli, wahrscheinlich ähnlich kontrovers wie bei Verstappen gerade, auch nur 9. Und das begründe ich gleich, denn ganz ähnlich wie bei Verstappen habe ich auch bei Antonelli nämlich zwei Dinge zu bekritteln. Die 10 hätte er durchaus verdient, die Ergebnisse geben es auf jeden Fall her, aber ich gebe ihm nur 9, weil diese ganze kontroverse Situation da in Kurve 1 kam überhaupt nur zustande, weil Antonelli ein bisschen geschlafen hat beim Restart. Ja, Lando richtig, Norris hat dann abgezogen und bis Antonelli reagiert hat, hat er dann schon links den Piastri neben sich gehabt und rechts den Leclerc. Und das war dann letztendlich das Zünglein an der Waage, warum diese Situation überhaupt entstanden ist. Ja, hätte er da nicht verschlafen, wäre direkt hinter Norris geblieben, hätte locker den zweiten Platz behalten, hätte vielleicht sogar einen Angriff starten können, wer weiß. So kam es dazu, aber das ist halt, ne, das machst du in der Rookie-Saison, lernst du genau solche Sachen. Wie viele Restarts in so aussichtsreicher Position hat er denn schon gemacht? Ja? Wahrscheinlich nicht allzu viele bisher. Er wird draus lernen auf jeden Fall. Das ist der eine Punkt, also er hat da verschlafen. Und der zweite Punkt ist, er hatte einfach unwahrscheinlich Glück, dass er dann bei diesem Zwischenfall weitestgehend unbeschadet davongekommen ist. Also ein bisschen was hat der Mercedes da abbekommen, aber nichts Kritisches. Hätte komplett vorbei sein können für ihn das Rennen, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, also hätte da den Leclerc unglücklicher getroffen, hätte sein Mercedes genauso beschädigt sein können. Dann gäbe es da 0 Punkte und ein DNF. Also bisschen Glück war dabei auf jeden Fall. Ein mini kleines bisschen Unvermögen, Schrägstrich, Lektionen fürs Leben. Trotzdem war es ein fantastisches Wochenende insgesamt. Wir haben es ja in den Highlights schon thematisiert. Antonelli hat im Sprint dann sogar Norris unter Druck gesetzt, hinten raus. Antonelli hat sich im Rennen fantastisch verteidigt gegen Verstappen dann am Ende. Insgesamt wirklich ein sehr, sehr gutes Wochenende. Diese zwei kleinen Kritikpunkte habe ich trotzdem und gebe ihm deshalb nur 9 Punkte. Und George Russell gebe ich 8, weil es eigentlich ein gutes Wochenende war. Ja? Ein sehr gutes. Platz 3 im Sprint, Platz 4 im Grand Prix sind sehr gute Ergebnisse in so einem Mercedes. Im Prinzip liefert er da ab wie sonst auch. Ja? Dieses Manko, das er jetzt an dem Wochenende hatte, war nur, er hatte jetzt diesmal den Teamkollegen, der es besser gemacht hat. Das war sonst halt immer nicht der Fall. Ich wette, wenn Antonelli nicht so abgeliefert hätte, hätten wir Russell wieder wahrscheinlich ein bisschen besser bewertet sogar. Weil wir davon ausgegangen wären, dass das das Maximum ist, was da im Mercedes steckt. Das Maximum hat Antonelli diesmal angedeutet, deswegen nur sehr gute 8 Punkte von mir für George Russell.
Tja, und damit sind wir jetzt bei McLaren angekommen. 756 Punkte haben die auf der Habenseite, also die werden die 800 wahrscheinlich auch noch knacken, also eigentlich Wahnsinn, ne?
Ja, wie gesagt, aber die 1000 nicht ganz. Wir hatten ja vor ein paar Wochen sogar die vage Idee, ob sie nicht sogar 1000 Punkte knacken.
Ja, mal schauen, ey.
Irgendwelche, aber irgendwelche nach der Rekorde Sommerpause gab es dann keine Doppelsiege am Fließband mehr.
Nee, muss dann noch für die Zukunft ja irgendwie auch noch Luft nach oben sein.
Natürlich. Ja,
zumindest bei Lando Norris war eigentlich kaum Luft nach oben. Also überall erster Sprintquali, Sprintquali zum Rennen, alles auf Platz 1 beendet.
Oscar Piastri. Und das Training auch.
Auch das, ja. Und Oscar Piastri, Sprintquali Dritter. Im Sprint selber ist er ausgerutscht und ausgeschieden. Quali zum Rennen Vierter und Rennen Fünfter. Ich gebe Lando Norris 10 von 10 Punkten, Oscar Piastri 6 von 10 Punkten. Und der Unterschied ist aus meiner Sicht dieser 4 Punkte schon gerechtfertigt, weil Oscar Piastri ist auch für, unabhängig davon, dass er hinter Norris gelandet ist, unter den Möglichkeiten von McLaren geblieben, aus meiner Sicht. Das hat einerseits natürlich Norris bewiesen, auf der anderen Seite er selber halt auch oft gezeigt, dass wenn Norris besser abschneidet als er, trotzdem er direkt dahinter ist und die Marge zwischen den beiden auch deutlich geringer ist. Und er hat halt wieder einen Fehler gemacht. Ne? Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, dass er da überrascht war, dass es davor ja eben nicht nass war und so weiter und so fort. Ich will gar nicht wissen, was die Leute sagen würden, wenn das Norris passiert wäre, etwas früher in der Saison. Ja. Hieß ja immer, ja, der hat nichts drauf und so weiter und so fort und wie man da immer was übertreibt. Ich will jetzt auch nicht schlimmer reden, als es ist. Das ist halt, er ist auch erst seine dritte Formel-1-Saison. Auch er muss sich da erst noch so ein bisschen konsolidieren und man ist halt nicht immer so abgezockt und er ist sozusagen der zweite Iceman, sagt man ihm ja immer hinterher, ne? Nach Kimi Räikkönen, dass er nach außen hin auch immer so cool ist und das ist tatsächlich auch so in den Interviews gewesen, auch vor dem Rennen, ne? Also er ist ja eigentlich schon unter Druck und jetzt in keiner schönen Lage und trotzdem, er ist da in den Interviews sehr abgezockt und lässt sich da zumindest nichts anmerken. Im Rennen dann halt wird es dann schon, dass es ihn so ein bisschen mitnimmt, ja. Aber hey, wie gesagt, er war noch nie in einem WM-Kampf drin und das ist jetzt bei weitem nicht das erste Mal, dass man bei ja so einer Situation, wenn man sie zum ersten Mal so richtig durchlebt, dann dem Druck nicht ganz standhalten kann. Vor allem, weil es ja auch anscheinend so ist, dass er mit den Kursen jetzt auch nicht mehr so gut zurechtkommt. Das war ja letztes Jahr ganz genauso. Also auch da hat er sich schon stark verbessert im Vergleich zu letzter Saison in vielerlei Hinsicht, aber eben nicht in aller. Mhm. Und es ja, ist halt einfach immer noch die Formel 1. Da brauchst du ein paar Saisons, bis du halt wirklich so komplett bist. Und Norris, da kann man sagen, was man will. Der hat auch seine Schwächen, aber er ist einer für mich zumindest der besten Fahrer und er macht kaum Fehler. Er hat vielleicht ganz sicherlich nicht so den Killerinstinkt wie ein Max Verstappen. Dafür scheidet aber auch so gut wie nie aus, ne? Und ist dann immer sehr besonnen und nimmt dann auch im Zweifelsfall eher mal ein paar Pünktchen mehr mit, anstatt sich dann in irgendwelche sinnlosen Duellen aufzureiben. Und im Endeffekt, wie es dann in der Vergangenheit auch ab und zu mal wirklich der Fall war und wie die Historie gelehrt hat, nimmst du dann halt auch Punkte mit, die dir hinten raus dann die Weltmeisterschaft ermöglichen. Und wenn man mal schaut, der einzige richtig große Fehler war dann eben der in Kanada. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und dann eben einmal der Ausfall in Sandford. So, und sieht ja gut aus für ihn, ne? Also das ist schwierig aufzuholen für die Konkurrenz, sowohl für Piastri, der weiter näher an ihm dran ist als Verstappen, als auch eben für Supermax, so super er ist. Selbst wenn der jetzt komplett aufdreht, da muss Norris mindestens einmal komplett ausfallen, damit da noch irgendwie die WM-Chancen gewahrt sind. Und wie gesagt, er fällt halt so gut wie nie aus. Zumindest aufgrund eigener Fehler so gut wie nie. Und dann kann man immer noch darauf hoffen, dass ihm irgendwie der Motor um die Ohren fliegt. Aber auch das, ne? McLaren hat eigentlich ein sehr zuverlässiges Auto. Aber schauen wir auf deine Noten.
Ja, meine Noten sind in dem Fall ganz identisch zu deinen. Lando Norris kriegt die 10 und Oscar Piastri gebe ich auch nur 6 Punkte. Tatsächlich nur zweimal die 10 vergeben heute, lustigerweise an Lando Norris und an Pierre Gasly tatsächlich. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Ja, du warst großzügiger, kann man schon machen. Ja, wie gesagt, zu Norris gibt's wenig zu sagen. Er hat das Wochenende wieder dominiert, nach Mexiko wieder so eine tolle Vorstellung, absolut fehlerfrei. Kühler Kopf irgendwie, ja, da läuft's einfach, ne? Er hat jetzt einen Lauf, da funktioniert's. Und das trotzdem, dass ihn dann nicht nur in Mexiko die Fans ausgebuht haben, auch in Brasilien gab's vereinzelt wieder Buhrufe gegen Lando Norris. Ja, bisschen stinkig sowas, finde ich nicht ganz sauber, aber er hat's wieder ganz, ganz cool an sich abprallen lassen, hat sich da nicht beirren lassen offensichtlich und wenn er so weitermacht, dann führt da kein Weg an ihm vorbei Richtung WM, ja, dann holt er sich das Ding auf jeden Fall. Bei Oscar Piastri müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, du hast vorher schon das Fass aufgemacht, als wir bei Leclerc waren. Dieses Analysevideo seiner Telemetriedaten und auch der Akustik tatsächlich, ne? Der Kollege hat nicht nur Daten ausgewertet, er hat auch mal hingehört. Ne? Ja, runterschalten war zögerlich und man hört, wann er vom Gas geht und so weiter. Jetzt meine Einschätzung dieser Situation ist folgendermaßen. Er hat die Lücke gesehen. Die Lücke war da. Das ist Fakt, ja. Wenn du eine Lücke siehst, kannst du gerne reinstechen. Die Lücke war per se auch groß genug. Oscar Piastri war eigentlich auch nah genug dran, beziehungsweise weit genug daneben. Erstmal. Und dann kam eben dieses Zögerliche. Er hat dann gesehen, oh, die Lücke wird aber vielleicht klein. Halte ich rein, halte ich nicht rein. Ich glaube, und das war sein Konflikt, ja, im Kopf. Vom Instinkt her ist er eigentlich so ein Verstappen, ganz kompromisslos. Ich glaube, er wollte eigentlich eiskalt reinziehen, wollte den Antonelli da vor die Frage stellen, so, ey, entweder siehst du mich und machst ein Ausweichmanöver oder es kracht halt. Dann hat er aber gedacht, oh verdammt, ich bin ja im WM-Kampf. Wenn es kracht, verliere ich ja Punkte, das hilft mir nicht. Und dann kam nämlich das Zögerliche. Also ich glaube, er ist dann vom Gas gegangen, er hat dann so halbherzig, halte ich rein, halte ich nicht rein. Und dadurch ist dann diese Situation entstanden. Dann war nämlich Antonelli, der später gebremst hat, dann doch relativ deutlich vor ihm. Piastri hat dann aber zu viel Speed gehabt, er hat dann nicht mehr rechtzeitig bremsen können, die Reifen haben blockiert, dann ist er so reingerutscht. Also ganz, ganz dumm gelaufen. Ich glaube, wenn es nicht um die WM gehen würde oder wenn dieser Vorfall irgendwie im zweiten, dritten Rennen passiert, dann hält er da komplett rein und dann passiert es auch. Selbst wenn es krachen würde, hätte er keine Strafe bekommen, glaube ich. Dann hätte er mich argumentieren können, so steht es auch in den Regeln, ich war am Scheitelpunkt halt vorne oder weit genug daneben. Das ist ja immer der Wortlaut. In diesem Fall ist ihm eben auf den Kopf gefallen, dass er A, das Auto nicht unter Kontrolle hatte, weil die Reifen blockiert haben und er dann zum Zeitpunkt der Kollision eben nicht mehr nah genug oder nicht mehr weit genug neben Antonelli war. Sonst hätte er die Strafe nämlich auch nicht bekommen, glaube ich. Also heikle Geschichte. Ich glaube, das war ein zögerlicher Moment von Piastri. Den wird er bereuen, den wird er intern sicher aufarbeiten in seinem Kopf und er wird sich ganz genau überlegen, was er beim nächsten Mal macht. Also die Alternativen wären gewesen, entweder wirklich gnadenlos reinhalten und es drauf ankommen lassen oder halt deutlich früher bremsen und zurückziehen und dann ja, das Rennen mal Rennen sein lassen. Tja, schade, hat er nicht hingebracht. Das hat ihn ein sehr, sehr gutes Rennwochenende gekostet. Der Fehler im Sprint, über den haben wir jetzt auch nur kaum gesprochen, das kann passieren, das ist sehr dumm gelaufen. Er war letztendlich chancenlos. Er ist ganz genauso gefahren wie viele andere vor und nach ihm auch. Aber da hat eben Norris vorher das Wasser da irgendwie aufgespritzt. Antonelli hat es übrigens gesehen, er hat gleich durchgefunden, so ey, der Norris ist da durch eine Pfütze gefahren, jetzt liegt hier Wasser auf der Ideallinie. Aber ein paar Sekunden später kam der Piastri da vorbeigefahren. Der wusste das nicht und da war dann so viel Wasser, dass er dann eben das Auto verloren hat. Genau wie Colapinto, genau wie Hülkenberg. Also er war da nicht der Einzige. Das ist ein mildernder Umstand. Trotzdem 0 Punkte, das hilft ihm nicht. Das Einzige, an dem er sich, glaube ich, hochziehen kann, ist, dass es im Qualifying einigermaßen lief. Ja. Platz 3 zum Sprint-Quali, Platz 4 zum Quali im großen Rennen dann so. Sprint-Quali hat er rund 2 Zehntel auf Norris verloren, im großen Quali dann 3,5, glaube ich, ungefähr, plus minus. Ist schon eine Menge Holz, aber von der Platzierung her war es eigentlich okay. Tja,
er war aber insgesamt nicht, ja? Aber halt schon eine Ecke dahinter, auch dann, als er dann im Rennen zeitweise hinter Lando Norris war, ist der ihm dann auch davon gefahren, relativ easy.
Norris war schneller, wie gesagt, Norris hat einen Lauf, da funktioniert dann auf einmal alles, gar keine Frage, Norris war schneller, deswegen hätte es Piastri auch nichts gebracht, wenn er die Rennen zu Ende gefahren hätte oder ohne Strafe zu Ende gefahren hätte, er wäre trotzdem hinter Norris gelandet, ganz klar.
Ja, dann lasst uns doch gerne mal, hast du jetzt Norris, hast du gesagt, ne?
Norris 10, Piastri 6.
Super, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr sagt, wir reden hier absoluten Quatsch oder ob ihr da bei manchen Sachen auf unserer Seite seid oder sie halt, wie gesagt, anders seht. Das ist ja auch völlig legitim. Das ist auf jeden Fall unsere Meinung und wir finden es super spannend, dann auch eure Perspektive zu lesen. Manche, die machen es ja auch sehr, sehr ausführlich und egal, ob ihr da einen langen oder kurzen Kommentar schreibt, wir antworten auf jeden Fall und lesen uns das durch, denn das ist das, was ja auch sehr viel Spaß macht bei uns hier in der Community. Und das sehen wir auch vor allem erstmal als Community und nicht nur als Einbahnstraße in eure Richtung. Deswegen unter anderem machen wir das hier. Und wenn euch das gefällt und ihr noch nicht ein Abo abgeschlossen habt, dann klickt doch einfach mal drauf, dann verpasst ihr die zukünftigen Videos auch nicht. Denn wir haben ja noch 3 Rennen vor uns. Las Vegas ist ja auch ein tolles Rennen, muss ich auch sagen. So viel man das am Anfang kritisiert hat, mir macht das sehr viel Spaß. Und danach kann man von den letzten 2 Rennen halten, was man will. Aber spannend wird es bestimmt auch nochmal. Also in dem Sinne freuen wir uns alle drauf und dann sehen wir uns im nächsten Video.
So ist es. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Ahoi.